Moin. Los geht's, oder? So, das fühlt sich jetzt gar nicht so lange her an wie sonst, weil wir uns ja gestern zur Übung gesehen haben. Letzte Woche mit Christoph hat das ganz gut geklappt, wie ich das gehört habe. Sehr schön. Dann können wir da jetzt nahtlos fortsetzen. Lämmer 2.17 stand schon an der Tafel, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, ich wiederhole nochmal kurz, was da drin steht, und dann gehen wir sofort in den Beweis und dann gucken wir unterwegs, wo vielleicht noch Fragen liegen geblieben sind. Einverstanden? Mhm. Gut. In Lämmer 2.17 haben wir das übliche Zeug. Zusätzlich soll unser Körper K algebraisch abgeschlossen sein. Siehe gestern. Und unsere Algebra A soll halb einfach sein. Und dann haben wir jetzt zwei Aussagen. Die erste Aussage, ich habe das jetzt nur so super abgekürzt hingeschrieben und überhaupt nicht ordentlich, aber es stand ja schon mal da. Erste Aussage, die Dimension des Zentrums von A ist die Anzahl der A-Isomorphie-Klassen einfacher A-Modulen. Das überlegen wir uns gleich. Und das wissen wir eigentlich schon. Wir müssen es jetzt nur noch mal zusammenpuzzeln. B ist ein bisschen interessanter. Wenn die Charakteristik des Körpers nicht die Gruppenordnung teilt, Stichwort, da hatten wir schon mal ein Resultat, wo das vorkam, dann gelten ganz viele Sachen. Die Gruppenordnung kann man schreiben als Summe über die Quadrate der Dimensionen der einfachen KG-Modulen, wenn man für jeden halt immer nur einen Repräsentanten aus der entsprechenden Isomorphie-Klasse nimmt. Und die Klassensumme bilden eine K-Basis für das Zentrum. Und die Anzahl der KG-Isomorphie-Klassen einfacher KG-Modulen, die hier N heißt später, ist dann insbesondere dasselbe wie die Anzahl der konjugierten Klassen von G. Das folgt aus allem, was man vorher gezeigt hat. Denn jede Klassensumme, also oder anders gesagt, die Anzahl der Klassensummen ist dasselbe wie die Anzahl der konjugierten Klassen. Das heißt, wenn man hier weiß, dass die eine K-Basis bilden, dann kennt man die Dimensionen und dann kann man das zusammenpuzzeln. Was ist also zu tun? A. Und bei B machen wir so ein bisschen gemeinsam. Ich bereite das quasi vor. Dann sind da noch Sachen zu tun, die Sie in der Übungsaufgabe machen sollen. Stichwort Serie 4. Steht das schon drin? Und dann sagen wir noch mal kurz mündlich, warum dann der Rest ausfolgt. Das ist so ein bisschen der Fahrplan hier. So. Puzzeln wir also A zusammen. Da habe ich mir Notizen gemacht. Mal gucken, ob ich die noch verstehe. A ist ja halb einfach und der Körper ist algebraisch abgeschlossen, sodass uns jetzt aus Satz 2.15, der letzte Woche besprochen wurde, dieser zweite Teil zur Verfügung steht. Da gab es ja A, B, C, D, E. A, B galt noch unter recht allgemeinen Voraussetzungen und dann C, D, E, da brauchte man, dass der Körper algebraisch abgeschlossen ist. Das haben wir aber nicht. Wir können also C, D und E anwenden. Und was da dann im Wesentlichen daraus folgt, ist, dass die Dimension des Zentrums von A das gleiche ist wie die Anzahl der homogenen Komponenten und das ist wiederum das gleiche wie die Anzahl der möglichen Isomorphietypen und zwar auf der ganzen Welt. Da kommt jetzt noch der Satz von Wedderburn mit rein, Teil C. So, wie ich das kurz hingeschrieben kriege, ist eine andere Frage, aber zumindest wissen wir jetzt, was passiert. Wenn ich schreibe, können Sie ja nochmal in Satz 2.15 reingucken, damit Sie mir auch glauben, dass man das wirklich so zusammenpuzzeln kann. Kombinieren Satz 2.15 C. Mit dem Satz von Wedderburn, Teil C. Und dann steht alles da. Ja, also nochmal, man hat diese Korrespondenz, Dimension des Zentrums ist dasselbe wie die Anzahl der homogenen Komponenten. Das ist dann die Anzahl der möglichen Isomorphie-Typen, die man innerhalb von A sieht. Aber mit dem Satz von Wedderburn wissen wir ja, alles, was ein einfacher A-Modul ist, sieht man bis auf Isomorphie schon innerhalb von A bezogen auf die reguläre Wirkung. Das war A. Jetzt kommt B. Und da haben wir jetzt mehrere Bestandteile, das habe ich gerade schon so ein bisschen skizziert. Zuerst puzzeln wir. Bei den Voraussetzungen ist klar, dass der Satz von Maschke da irgendwie reinkommt. Oder jedenfalls riecht es ja schon so danach. Da bekommen wir jetzt, dass KG, die Algebra, um die es hier die ganze Zeit gehen soll, halb einfach ist. Insbesondere können wir dann alles, was wir jetzt schon für halb einfache Algebren gezeigt haben, hier reinwerfen. Gucken, ob ich noch eine Nummer habe. Ich denke immer nur Maschke. Es gibt eine Nummer, 2.7. Dann kann ich wieder Satz 2.15 anwenden. Denn jetzt können wir das auf Teil D anwenden. Die Algebra ist halb einfach. Lernpa ist immer noch algebraisch abgeschlossen. Diesmal verwende ich die Teile A, B und C kombiniert. Und da bekommen wir dann schon die erste Aussage raus, nämlich dass die Gruppenordnung sich schreiben lässt als Summe über die Quadrate der Dimensionen der einfachen Modulen. Und diese einfachen Modulen bzw. Repräsentanten der KG-Summen und Klassen davon, die hatten in dem ausformulierten Lemma auch Namen. Die Anzahl war n und die Repräsentanten hießen v1 bis vn. Jedenfalls steht das in meinen Notizen und ich vermute, Christoph hat das dann auch so gemacht. Ja, passt das zu den Notizen? Ja. Wäre toll, wenn Sie einmal gucken könnten, ob die letzte Woche v1 bis vn hießen.
V1 bis
V1. Haas gab es auch. Das waren diese Homomorphismen bei G-Mon. Das war Satz 2.15. In Satz 2.15 kam diese Haas vor, die unter unseren besonderen Voraussetzungen später immer eindimensional waren. Die Vs sind die Repräsentanten für die einfachen Modulen. Schreibe ich jetzt an Stand, wie es in meinen Notizen steht oder so ähnlich, dann müsste das so gewesen sein, in Lemma 2.17, wir haben die Voraussetzung, die Charakteristik des Körpers teilt sich die Gruppenordnung, dann haben wir N aus N, wir haben Repräsentanten V1 bis Vn für die KG-Isomorphie-Klassen einfacher KG-Modulen. Das sind also diese Vs, um die es hier geht. Und jetzt behaupte ich, dass wenn man bei Satz 2.15 die ersten drei Teile kombiniert und man können alles benutzen, weil die ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, dass man dann direkt hier diese Formel bekommt, das steht da alles. Und jetzt zeige ich noch, dass diese Klassensummen, von denen ich ja behaupte, dass die eine K-Basis vom Zentrum von KG bilden, dass die überhaupt im Zentrum von KG liegen. Wenn die da nicht drin liegen, können die ja schlecht eine Basis sein. Das heißt, das brauchen wir. Das machen wir jetzt zusammen und dann ist das, was dann noch fehlt, nämlich zu zeigen, dass es eine Basis ist, also ein linear unabhängiges Erzeugungssystem, das ist Ihre Hausaufgabe. Das ist die Vervollständigung von diesem Beweis, nach der ich in Serie 4 frage. Okay? Das haben wir jetzt einfach zu tun. Wir gucken uns jetzt mal diese Klassensummen an, dann können wir auch nochmal wiederholen, was das ist. Ich fange also an mit einem x, von dem ich die dazugehörige Klassensumme angucken möchte, und mit einem Gruppenelement. Achso, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, dass es reicht, wenn wir zeigen, dass diese Klassensummen mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind, bezüglich der inneren Multiplikation. Denn dann dehnt sich das ja einfach nur aus auf diese Linearkombination und das liefern uns die Rechenregeln in der Gruppenalgebra, dass das funktioniert. Wir zeigen, dass jede Klassensumme im Zentrum von KG und dafür genügt zu zeigen, dass jede Klassensumme mit jedem Gruppenelement vertauschbar ist. Warum habe ich gerade gesagt? Also machen wir das jetzt erstmal noch. Dann wird ein bisschen deutlicher, warum ich hier im Beweis so vorgehe. Warum ich mir also jetzt eine Klassensumme schnappe und ein Gruppenelement und mir dann angucke, wie die sich mit der inneren Multiplikation in der Gruppenalgebra verhalten. Gut, dann wiederholen wir nochmal kurz, was so eine Klassensumme ist. Was ist die Klassensumme von x? Wie war das nochmal?
Ja. Das ist die Summe über alle Elemente aus der Konjugationsklasse von x.
Genau.
Ja.
Genau. Und wo, in welcher Struktur kann ich diese Summe sinnvoll bilden?
In der Gruppe. Ach so, also die liegt wieder dann in der Körperallgebra, KG.
In der Gruppenalgebra, genau. Ja. In der Gruppe habe ich eine Verknüpfung, die ich normalerweise mit so einem Punkt bezeichne, also die eher multiplikativ denken, deswegen ist Klassensumme erstmal seltsam, aber genau, in der Gruppenalgebra kann ich das machen, da habe ich eine Addition. Das heißt, die Klassensumme von x, einfach die Summe über y aus der kombinierten Klasse von x, gebildet in der Gruppenalgebra. So, das zur Erinnerung, weil wir das natürlich gleich brauchen. Und jetzt noch eine kleine Nebenbemerkung. Ich will jetzt zeigen, dass die Klassensumme, dass die Klassensumme von x verknüpft mit g und ich betrachte jetzt die Multiplikation innerhalb der Gruppenalgebra, da ist das Symbol ein Kringel. So. Dass das das gleiche ist, als wenn ich andersrum verknüpfe. Das zeige ich. Dann sehe ich, dass die Klassensumme mit allen Gruppenelementen vertauschbar ist und dann wegen Rechenringen, bla bla bla, mit allen Elementen in der Gruppenalgebra, das heißt, dann landen die Leute im Zentrum. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ist das das Erste, was man zeigen sollte, wenn man zeigen will, dass sie eine Basis bilden. Jetzt formuliere ich das mal um. Ich kann doch jetzt diese Gleichung nehmen und kann die von links mit dem Inversen von g in der Gruppe verkringeln. Das geht, weil die eine Gruppe ist. Und dann steht da was, was ein bisschen so aussieht, als würden wir Konjugation machen. Aber es ist nicht wirklich Konjugation, es sieht nur ein bisschen so aus. Wie wir sehen werden, spielt aber Konjugation gleich eine Rolle und das ist naheliegend, weil wir auch über konjugierten Klassen reden. Vielleicht sehen Sie, wenn ich das jetzt hinschreibe, schon wie der Beweis gleich laufen wird. Das ist also gleichwertig dazu. Minus 1, Kringel Klassensumme. Kringel g gleich Klassensumme. Diese Nebenbemerkung habe ich deshalb gemacht, weil ich mit dem Objekt, was hier auf der linken Seite steht, weil ich damit jetzt anfange zu rechnen. Das fällt ein bisschen vom Himmel, wenn man sich die Vorlage überlegt hat, wo das herkommt. Okay, jetzt fällt es hoffentlich weniger vom Himmel. Und wir fangen genau da an. Da unsere Algebra assoziativ ist, setze ich keine Klammern. Achso, und weil ich faul bin, setze ich keine Klammern. Jetzt setze ich ein, was da los ist. Na, für die Klassensumme kann ich einfach die Definition einsetzen, die wir gerade nochmal wiederholt haben. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass diese Kringelverknüpfung sich mit der Addition verträgt. Das ist eine unserer Rechenregeln in der Gruppenalgebra. Sodass ich also dieses g hoch minus 1 von links und g von rechts auch hier in die Summe reinziehen kann. Das würde ich jetzt gerne beides in einem Schritt machen. Dann steht halt die Summe über alle y aus der Klasse von x über g hoch minus 1 Kringel y Kringel g. Das sind jetzt die zwei Schritte zusammen, die ich gerade erklärt habe. Und ja, das wollte ich auch so machen. So muss ich mich echt konzentrieren, dass ich nicht plötzlich hier neue Beweisideen erfinde. Moment mal, jetzt verkringeln wir doch Gruppenelemente. Innerhalb der Gruppe ist aber die Kringelmultiplikation dasselbe wie die ganz normale Gruppenverknüpfung. Das heißt, dann steht hier jetzt plötzlich wirklich Konjugation. Also haben wir die Summe über alle y und g, dieses feste g, wobei y aus der konjugierten Klasse von g kommen. Aber spätestens jetzt sehen wir, dass das einfach dieselbe Summe ist, nur vielleicht in einer anderen Reihenfolge aufzunehmen, weil wir nie die konjugierte Klasse verlassen. Und jetzt wird hoffentlich deutlich, warum es eine gute Idee ist, so anzufangen, um diese Vertauschbarkeit zu zeigen. Dann steht es nämlich einfach da. Restübung. Denn wir haben schon geklärt, jetzt sind wir im Zentrum gelandet und ich habe auch schon dazu gesagt, dass jetzt die Basiseigenschaften, also Erzeugungssystem und linear unabhängig, in der Übung gezeigt werden sollen. Gut, dann werde ich mich jetzt kurz sammeln und ein Stück Tee trinken und Sie können überlegen, ob Sie dazu jetzt noch Fragen haben, weil wir jetzt ja teilweise nochmal Notationen aus der letzten Vorlesung aufgegriffen haben und vielleicht weiter noch irgendwas noch besprechen wollen. Erstmal nicht. Dann kommt jetzt ein kleines Beispiel. Moment, ich glaube, ja. Wir sind am Ende von Kapitel 2 angekommen. Es kommt jetzt noch ein kleines Beispiel. Nur damit wir einmal sehen, warum das irgendwie cool ist, sowas zu wissen. Hat das eine Nummer bestimmt? Wir nehmen mal halt 4. Da brauche ich jetzt die Ordnung und die konjugierten Klassen. Wer hilft mir?
Ordnung ist 12.
Wie kann ich diese Ordnung als Summe von Quadraten schreiben? Ich suche jetzt nach einfachen Alt-4-Modulen und nach möglichen Dimensionen. Also muss ich doch irgendwie da oben so die Gruppenordnung als Summe von Quadraten schreiben. Und ich darf beliebig viele Quadrate verwenden.
Ah, okay.
Ne? Also nicht nur 2, nicht so Fermat-mäßig, sondern ich darf viele verwenden. Und ich habe Finger gesehen, ja?
4 plus 4 plus 4.
4 plus 4 plus 4, Was geht noch?
4 plus 9.
4 plus 9, genau. Moment, das ist 12, das ist 13. Das geht, das ist 3 mal 4, das ist richtig. Wenn ich die 9 verwende, habe ich aber trotzdem eine Möglichkeit. Was kann ich mit der 9 machen?
9 plus 1 plus 1 plus 1 plus
1. Genau.
Ja, 3 mal plus 1 und dann.
So, das funktioniert auch. Wenn man jetzt weiß, dass es eindimensionale einfache Module gibt, dann ist das raus mit den 3 Vieren. Das heißt, wenn ich jetzt nach einer Zerlegung suche, die berücksichtigt, dass wir hier nicht einfach nur irgendeine Summe von Quadraten suchen, sondern eine, die dazu passt, dass wir hier nach Dimensionen suchen von einfachen Alt-4-Modulen, dann muss es das sein. Also wissen wir jetzt, ja?
Was ist mit 12 mal die 1?
Achso, 12 mal die 1 geht auch.
Oder so 8 mal die 1 und 1 mal 4?
Ja, das geht auch. Dann gucken wir gleich, ob wir über die Anzahl der Summanden noch irgendwas rauskriegen. Aber ja, stimmt. Wir könnten hier die ganzen Linien, da könnten wir immer auch 4 mit 1 zernehmen. Das heißt, wir können auch sowas machen. Und ich schreibe dann etc., weil man jetzt natürlich das immer noch weiter zerlegen kann. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir jetzt auf der einen Seite eingrenzen können, was für Zerlegung haben wir in Summen von Quadraten. Aber wir haben ja noch eine andere Information, denn wir wissen doch, wie viele Summanden es gibt. Also puzzeln wir jetzt mal von der anderen Seite die Infos zusammen. Wenn wir jetzt anwenden, was wir gelernt haben auf Alt 4, dann wissen wir, wir suchen nach einer Summe von Quadraten, sodass 12 rauskommt. Wir wissen aber auch, die Anzahl der Summanden ist die Anzahl der wovon? Von diesen Isomorphieklassen von Gedöns. Das ist dasselbe wie die Anzahl der konjugierten Klassen. Deswegen habe ich gefragt, was sind denn die konjugierten Klassen von Alt 4? Also greifen wir jetzt diese Frage her. Achso, dieses Zeichen, das habe ich gar nicht erklärt. Das ist mein Zeichen für Anzahl, wenn ich zu faul bin, das ordentlich hinzuschreiben und eine Menge. Ja.
Also wir haben die Identität, wir haben 2 Zyklen, wir haben...
Moment, Alt 4?
Ah, dann nicht. Dann sind die weg.
Was für Identität 2 haben wir?
Also wir haben die Identität, wir haben 3 Zyklen, und zwar 2 verschiedene, nämlich
Klassen, genau.
2 verschiedene Klassen.
Ja.
Also zum Beispiel einmal die, wo 1, 2, 3 drin liegt und einmal die, wo 1, 3, 2 drin liegt.
Okay, Moment, also schreibe ich mal it, 2 mal 3 Zyklen und jetzt fehlt noch was?
Dann haben wir eine Doppeltransposition.
Genau, bilden die eine Klasse oder mehrere?
Die bilden eine Klasse.
Okay.
Das sieht ganz schön viel aus. Ja, dann können die
Doppeltransposition. Genau, das sind unsere Elemente der Ordnung 2. Wir sehen hier weder Transposition noch 4 Zyklen. Ah, aber jetzt können wir erzählen. Eine Klasse, 2 Klassen macht 3, noch eine macht 4. Also können wir jetzt einschränken unter all unseren 1000 Möglichkeiten, dass es nur eine Möglichkeit sein kann, wo wir 4 Summanden haben und da ist dann das die einzige. Das heißt, wir können jetzt die Information wirklich bei einer konkreten Gruppe, wenn wir die ein bisschen kennen, zusammenpuzzeln. Und wenn ich Sie jetzt also frage, was für Dimensionen sind möglich für einfache Alt-4-Modulen, dann können Sie mir sagen 1 und 3. Und natürlich wird es eine Hausaufgabe sein, irgendwann, wahrscheinlich in der Weihnachtsserie, ich muss mal gucken, was ich mir da alles ausdenke, sowas selber auszupuzzeln und dann auch mal zu gucken, Naja, hier steht jetzt ja zum Beispiel 3 mal eine 1. Das heißt, es muss möglich sein, dass die Alt 4 auf 3 unterschiedlichen, auf 3 unterschiedliche Arten auf einem eindimensionalen Modul wirkt. 3-mal verschieden. Das muss irgendwie gehen. Und dann gibt es anscheinend noch einen interessanten, einfachen dreidimensionalen Modul, wo man sich dann auch überlegen kann, ob man irgendwie rausfinden kann, was die Wirkung dann sein muss. So. Das nur als kleines Beispiel zur Illustration, dass man jetzt wirklich mit konkreten Gruppen die Infos auch benutzen kann, dass da was rauskommt. Und wir haben auch gesehen, irgendwo muss man anfangen. Wenn wir die Gruppe kennen, sind natürlich die konjugierten Klassen ein guter Anfang, damit man weiß, nach wie vielen Summanden man sucht. Und je nachdem, was man sonst noch so weiß, kann man dann vielleicht auch schon gewisse, kennt man vielleicht schon gewisse einfache Modulen, dann weiß man vielleicht schon, ah, diese Dimension kenne ich, die muss da also vorkommen. Das heißt, da ist ein Teil von meiner Summe von Quadraten schon bestimmt und so kann man sich dem dann nähern. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Und damit ist Kapitel 2 zu Ende. Wir haben jetzt das ganze Vorgeplänkel erledigt. Manches von dem Vorgeplänkel ist ja auch sehr interessant, finde ich jedenfalls. Aber trotzdem geht es mir immer so, dass ich das Gefühl habe, in Kapitel 3 fangen wir erst so richtig an. Und das heißt dann auch passenderweise Darstellungen und Charaktere. Oh, tut mir leid, ich habe nichts von dem Ganzen, was ich gerade erzählt habe, da noch angeschrieben. Aber ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, Sie haben sich einfach selbst Notizen gemacht und sonst ist es ja auch auf dem Audio. Soll ich noch was dazu anschreiben?
Bisschen.
Okay. Immer gerne beschweren. Wenn ich jetzt gerade schon nichts schreibe, dürfen Sie immer sagen, bitte schreiben Sie das an. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten für einfache Alt-4-Module der Dimension 1. Dann meine ich, die 1 kommt 3-mal als mögliche Dimension in dieser Zerlegung vor. Also muss es da 3 Möglichkeiten geben, die verschieden sind, in der Weise, dass die entsprechenden einfachen Module nicht Alt-4-isomorph sind. Die Wirkung muss unterschiedlich sein. Das ist mit den verschiedenen Möglichkeiten gemeint. Dieses 3 verschiedene Möglichkeiten ist also vereinfachend, in dem Sinne, dass es im Prinzip noch viel mehr gibt. Aber dann muss die Wirkung irgendwo halt die gleiche sein. Ne? Auch wenn die Module vielleicht verschieden aussehen. So.
Ja. Warum müssen die 3 verschieden sein?
Verschieden in dem Sinne, dass die Wirkung von Alt-4 unterschiedlich ist. Wenn die Wirkung gleich wäre, dann würden die ja zu einer Alt-4-Isomorphie-Klasse zusammenfallen. Das heißt, dass wir dann hier in dieser Summenformel nicht insgesamt 4, sondern weniger hätten. Also hätten wir weniger Summanden. Und an der Anzahl der Summanden kann ich erkennen, nee, es müssen 4 sein, das heißt, diese 3 Einsen sind wirklich unterschiedlich. Ergibt das Sinn?
Ja.
Wunderbar. Gut. Noch mehr Fragen? Gut, dann komme ich jetzt wieder zu Kapitel 3 und dem Schwung, den ich da schon hatte. Mit der ersten Definition. Es gelte unsere übliche Voraussetzung. Und V soll noch ein endlich erzeugter K-Vektorraum sein. Was wir vorher schon haben, ist unsere Algebra A. Die kommt aus Voraussetzung 2.1. Und von der aus definiere ich jetzt eine Abbildung in den Raum der Endomorphismen von V. Einfach nur K-Endomorphismen. Delta von A in diesem Morphismenraum heißt Darstellung von A über K. Genau dann, wenn dieses Delta ein K-Algebren-Homomorphismus ist. Was brauchen wir da also als Zutaten? Wir müssen uns nochmal erinnern, dass dieses A eine K-Algebra ist. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Endomorphismen von V über K nicht nur einen Vektorraum bilden über K, sondern tatsächlich eine K-Algebra. Und dann müssen wir uns erinnern, was es bedeutet, ein K-Algebren-Homomorphismus zu sein. Man muss nämlich auf beiden Seiten mit allen Verknüpfungen innerhalb der Algebren verträglich sein. Links sind das halt die Verknüpfungen, die A so hat. Rechts sind das die Addition, Skalar, Multiplikation und Hintereinanderausführung von Anmeldern. No, und was ich für Algebren machen kann, kann ich bekanntermaßen häufig auch für Gruppen machen. Und so kommen wir zur Darstellung von Gruppen und dem, was sozusagen der Vorlesung ihren Namen gibt. Denn ich kann dasselbe machen, wenn ich mit einer Gruppe starte. Und dann würde ich halt eine Abbildung Delta von der Gruppe in diesen Endomorphismenraum, die Automorphismengruppe, eine Darstellung nennen, genau dann, wenn das ein Gruppenhomomorphismus ist. Das heißt, da schränke ich dann auf der Seite, wo ich starte, ein. Ich habe eine Gruppe, die wirkt. Und dann kann ich den Zielbereich unnötig groß machen oder ich kann direkt sagen, ich weiß, ich lande, wenn ich das parallel dazu mache, in der Automorphismengruppe des Vektorraums. Analog für B und die Automorphismen von B, von V. Eine andere Bezeichnung dafür ist BLV, die volllineare Gruppe. Und wenn wir in Matrizen denken, dann sind das halt die invertierbaren Abbildungsmatrizen und nicht alle möglichen. Und dann heißt es Darstellung der Gruppe G. Und wenn man so will, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie Sie zum ersten Mal Gruppen kennengelernt haben und was Sie so für Beispiele gesehen haben. Wer bei mir lineare Algebra gehört hat, hat eine allgemeine Einführung in Baby-Gruppentheorie bekommen und hat dann am Beispiel der symmetrischen Gruppe gesehen, ach so, so kommen die quasi in die Welt. Wir haben eine Menge und wir haben Permutationen darauf und so kommt ganz natürlich die Sprache der Gruppentheorie in die Welt. Und dann später bei Vektorräumen halt nochmal spezieller, bla bla bla. Man könnte also argumentieren, wenn wir in Permutationsgruppenlogik denken, dann ist das eine natürliche Herangehensweise an Gruppen und wo sie zu finden sind und was sie so können und was sie so machen. Das Konzept der Darstellung zeigt uns, dass wir aber genauso natürlich immer in Matrizengruppen denken können. Denn eigentlich ist das die Idee. Eine Darstellung zu finden heißt, ich sehe meine Gruppe quasi als Matrixgruppe, die auf einem Vektorraum irgendwas Interessantes tut. Und jetzt wische ich ein bisschen und dann gucken wir uns Beispiele an und dann schauen wir mal, was das Konzept so kann. Woher wir auch gerade in einer kleinen motivierenden Rede gekommen sind, nämlich aus der linearen Algebra. Sein N aus M. K ist ja die ganze Zeit ein Körper, also darf ich jetzt einfach K hoch N nehmen. Und jetzt schnappe ich mir irgendeine N-Kreuz-N-Matrix. Ich nehme einfach groß A als die komplette Algebra der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Dann ist es konsistent mit der Notation drüben. Das wird jetzt schwierig für mich. Ich nenne Matrizen nämlich auch gerne A. Okay. Ich nehme die Algebra der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Und dann können wir uns jetzt sofort intuitiv aus der linearen Algebra eine Darstellung basteln für diese Algebra über K. Dann nehmen wir uns nämlich einfach folgende Abbildung. Delta geht von in den Endomorphismenraum für alle Matrizen, jetzt muss ich mir das überlegen, für alle Matrizen C aus H. Vielleicht mache ich daraus mal so ein schönes Skript A, damit man unterscheiden kann, dass das die Algebra ist und nicht die einzelne Matrix. So, für alle C aus Skript A, ja, ist nur so halb schön. Für alle C aus A sei C unter Delta die Abbildung von V nach V. Die, ja, was ist das Einfachste, was ich machen kann? Na, das, was Sie intuitiv die ganze Zeit in der Emo-Serie gemacht haben. Wenn Sie nämlich in K und N gedacht haben, haben Sie gedacht, ja, ich kriege durch Multiplikation einer Matrix, je nachdem, wie Sie denken, von links oder rechts, ganz natürlich eine Abbildung des Vektorraums und des Selbst. Und genau das mache ich ja auch. Meine Abbildung kommt jetzt mal von rechts, weil ich in Zeilenvektoren denke. Das heißt, ich multipliziere auch von rechts die Matrix. Was machen wir also? Wir überlegen uns, dass man für jede Matrix eine Abbildung von V nach V definieren kann, indem man einfach von rechts mit der Matrix multipliziert. Und dann sagen wir, Delta soll die Abbildung sein, die jede Matrix auf die so bewirkte Abbildung wirft. Und dann ist schon mal klar, einfach weil wir ja in K und N sind und das alles Sinn ergibt, dass wir da in den Endomorphismen, im Endomorphismen-Vektorraum landen. Und jetzt müssen wir uns kurz überlegen, warum dieses Delta wirklich eine Darstellung ist. Also ein Ergebnis-Monomorphismus, ja, weil diese ganzen Rechenregeln kennen wir. Wenn wir addieren, dann multiplizieren wir mit der Summe von zwei Matrizen und da haben wir das Distributivgesetz. Mit der Skalarmultiplikation verträgt sich das auch. Und was ist jetzt die Multiplikation auf beiden Seiten? Na, hier in der Matrizenalgebra ist es die Matrix-Multiplikation, bei den Endomorphismen ist es die Hintereinanderausführung, aber offensichtlich verträgt sich das, weil alles aus der richtigen Richtung kommt. Da muss man jetzt wieder mitdenken, dass dann bei mir die Hintereinanderausführung von Abbildungen in diese Richtung passiert und dass meine Matrizen von rechts kommen und es deswegen auch in diese Richtung miteinander geht. Fertig. Das Delta, eine Darstellung von A von Skript A auf K für lineare Algebra. Und insofern ist total berechtigt, auch wenn ich das gerne noch differenzierter mache, aber insofern kann ich gut nachvollziehen und finde total berechtigt, wenn bei Leuten im Kopf dann diese Vektorraumhomomorphismen und Matrizen im Prinzip dasselbe sind und sie die gleiche Sprache haben. So, sehen wir eine Gruppe? Können wir das Spiel jetzt auch mit einer Gruppe spielen? Okay, das heißt, es wäre dann GLNK. Mhm. Probieren wir es mal aus. Wir können ja im Prinzip der gleichen Idee folgen. Ne? Dass wir auch einfach Matrix-Multiplikation von rechts machen. Dann landen wir immer noch hier, aber wir können den Zielbereich eingrenzen. Mhm. Denn wenn wir hier bei invertierbaren Matrizen starten, dann wissen wir ja, dass die dazugehörigen Abbildungen bijektiv sind. Das heißt, hier sind wir dann nicht in NKV, sondern in GLV. Das heißt, wir können jetzt einfach schreiben, dann bewirkt die Einschränkung von Delta auf G eine Darstellung von G auf K oder über K. Ich glaube, ich sage immer über, ne? Genau. Eine Darstellung von A über K. Und von G über K. Es gibt da häufig verschiedene Sprechweisen und ich muss immer erstmal finden, welche die ist, die ich natürlich finde, weil ich die zum Beispiel selber mal so gelernt habe. Und ich glaube, ich sage immer über. Darstellung von G über K. Der Zielbereich wird dann, wenn wir hier einschränken, GLV. Und die ganzen Verträglichkeiten bleiben. Und jetzt haben wir hoffentlich, wenn wir das weiterdenken, genügend Beispiele im Kopf, damit wir bei vielen der kommenden Konzepte dann einfach so mitdenken können, ach so, ja, wie würde das in der linearen Algebra aussehen? Und, was wir auch sehen werden, ist, dass wir ganz viel von dem, was jetzt kommt, schon irgendwie versteckt oder auch nicht so versteckt in die Übungsaufgaben gesehen haben. So, das folgende Mal verknüpft das, was jetzt kommt, mit dem, was wir in der ganzen Vorbereitung in Kapitel 2 gemacht haben. Da sehen wir dann, dass die Vorbereitung sich gelohnt hat und wir jetzt die Früchte ernten können. Das ist Lemma 2. Sein V, ein K-Vektorraum. Und was möchte ich noch haben? Na, eine Darstellung von unserer Algebra A. Das heißt, ich brauche auch wieder Voraussetzung 2 und 1. Die sollte ich dazu schreiben. Sein V, ein K-Vektorraum. Und es sei V ein K-Vektorraum und das gelte Voraussetzung 2 1. Ach, mal gucken, vielleicht brauche ich später eine neue Generalvoraussetzung. Weiter sei Delta von A in die Matrizenalgebra eine Darstellung. Ich wundere mich gerade, warum ich das so geschrieben habe und nicht mit NKV. Konsistent mit der Definition wäre ja NKV. Ändern wir das mal eben. Zeigen, wenn man das hat, dann wird V automatisch zu einem A-Modul. Und für Gruppen dasselbe. Was wir hier sehen, achso, und umgekehrt. Das heißt, wir sehen eine Korrespondenz zwischen der Existenz von Darstellungen und diesen Wirkungen auf einem Modul. Sprich, immer dann, wenn wir gleich über Darstellungen reden, gleich nächste Woche, übernächste Woche und so, dann können wir immer dann, wenn es uns vorteilhaft erscheint, die Sprache der Modulen wählen und Resultate aus Kapitel 2 verwenden. Dann ist V ein A-Modul. Umgekehrt, gibt es für jeden A-Modul V eine Darstellung von A über K. Da ist also tatsächlich so eine Korrespondenz und genau dasselbe kann ich für Gruppen machen. Und das schreibe ich kurz hin und dann sage ich aber gleich einmal, was das bedeutet. Okay, was bedeuten die entsprechenden Aussagen für Gruppen? Na, wenn ich mit einem K-Vektorraum V starte, und wenn ich eine endliche Gruppe habe und eine Darstellung der Gruppe über den Körper, dann wird der entsprechende Modul zu einem G-Modul für die Gruppe gehen. Und umgekehrt kann ich mit einem G-Modul V anfangen und bekomme dann daraus eine Darstellung der Gruppe G über K. So, ich kann also immer so hin und her gehen. Ja, und das basiert alles auf der Definition und auf den Rechenregeln, die wir schon kennen. Das ist also nur hinschreiben und nicht viel überlegen.
Wenn wir jetzt die Aussage setzen, wir können jedes A-Modul auch als Darstellung.
Wenn ich einen A-Modul habe, dann liefert der mir eine Darstellung. Das heißt, ich kann dann die Moduleigenschaften verwenden, um eine Darstellung zu definieren. Die kommt nicht sozusagen automatisch mit, aber sie steckt quasi drin.
Können wir dann später vielleicht zum Beispiel Eigenschaften des A-Moduls über diese Darstellung herausfinden?
Genau, und umgekehrt.
Ja, okay. Genau. Also sie sind dann verbunden und wir können... Ja. Okay.
Genau, die sind verbunden. Es gibt wirklich, wie wir gleich sehen werden, eine ganz enge Korrespondenz. Mhm. Und dann könnte man sagen, die Modulsichtweise ist halt eine Sichtweise, Modul und irgendwas wirkt darauf. Die Darstellungssichtweise ist eine andere Sichtweise, aber auf das gleiche Phänomen.
Also ein bisschen wie bei den Endomorphismen, dem Matrizen darstellen.
Ja, dazu. Genau. Okay. Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das heißt dann, Sie haben ja gerade angedeutet, man kann dann aus der einen Richtung Informationen transportieren. Mhm. Und das funktioniert in beide Richtungen. Ich kann, wenn ich die Modulsichtweise habe und da Informationen habe, das quasi rüberschieben und bekomme Informationen über die Darstellung und umgekehrt.
Okay. Ja. Das heißt, wir finden dann zum Beispiel in 9b kommt so Sachen wie halb einfach oder einfach zu zeigen.
Werden wir sehen. Okay. Werden wir sehen. Ich kann ja schon mal ankündigen, es gibt irreduzible Darstellungen. So, und wenn wir jetzt zurück überlegen, was hatten wir in Kapitel 2, was dazu passt. Da sehen wir ein Beispiel für so eine Korrespondenz. Ja, danke, sehr gut. Ich bleibe jetzt in der Notation für die Algebra A und mache das auf der Gruppenliste parat, weil wir schon gesehen haben, wie das zusammenhängt und dass das eine immer einfacher ist als das andere. Also beginne ich jetzt mit einem Vektor und einem Element der Algebra und bastel mir aus der Darstellung das, was wir für einen A-Modul brauchen. Das heißt, ich beginne jetzt damit, dass eine Darstellung gegeben ist. Ich will V zu einem A-Modul machen, ich muss also irgendwie sagen, was das Bild von einem Vektor V unter einem Element A aus der Algebra ist, klein a. Deswegen schnappe ich mir jetzt so ein Vektor V und so ein kleines a aus A. Na und wie mache ich das? Steht eigentlich da, oder? Ich habe doch ein Bild von dem kleinen a unter der Darstellung und dieses kleine Bild bewirkt einen Endomorphismus von V. Also sage ich einfach, V hoch a ist V unter dem Bild. Da sollte eine vernünftige Abbildung rauskommen, die alles tut, was wir so brauchen. Aha. Bei Darstellungen, das liegt an der historischen, das liegt am, wie sagt man das, am historischen Kontext. Da oben im Beispiel habe ich es nicht gemacht, weil ich da meinem natürlichen Instinkt gefolgt bin. Aber Darstellungen sind bei mir Abbildungen, die von links kommen, aus historischen Gründen. Das heißt, es sieht so aus. V hoch A ist V hoch Delta von A, nicht V hoch A Delta. Es gibt später noch was? Ja, es gibt noch mehr Sachen, die von links kommen. Und ich mache das nur aus historischen Gründen und weil ich so viel Respekt vor dieser ganzen Theorieentwicklung habe und weil es interessanterweise meine Intuition nicht stört, wenn wir da erstmal drin sind. Aber es könnte jetzt für einige Leute irritiert sein im ersten Moment. Bist du bereit? Beweisstück A. Hier kommt jetzt die Abbildung Delta, unsere Darstellung von links, und wird auf ein Element aus der Algebra angewandt. Das heißt, wir haben Delta von A. Das ist ein Element aus dem Endomorphismenraum. Ich kann das also auf so einen Vektor V anwenden und da kommt was Sinnvolles raus. Welche Rechenregeln sind da jetzt? Naja. Da Delta eine Darstellung ist, also ein AG von Homomorphismus, verträgt sich das, was wir da jetzt machen, mit der Addition in der Algebra, mit der Skalarmultiplikation und mit der Multiplikation in der Algebra, beziehungsweise in der Ausführung hier. Das sind aber genau die Rechenregeln, die wir brauchen. Achso, plus alles, was hier rauskommt, sind Vektorraum-Endomorphismen. Das heißt, wir vertragen uns mit der Addition von Vektoren und mit der Skalarmultiplikation. Und das sind genau die Rechenregeln, die wir brauchen, damit das ein A-Modul wird. Geschrieben, aber wenn es gewünscht wird, dann kann ich jetzt nochmal mündlich darauf eingehen, welche Rechenregeln woraus genau folgen. So, Das mache ich, wenn es gewünscht wird. Dann können alle, die wollen, noch was dazu mitschreiben, beziehungsweise es ist dann einmal auf dem Band. Wünscht sich das jemand? Wer könnte das gebrauchen? Ja? Okay. Also zunächst mal wissen wir, dass all diese Bilder, also Delta von A, Vektorraum-N-Nomorphismen sind, einfach weil es ja der Zielbereich von Delta ist, dieser Raum der Vektorraum-N-Nomorphismen. Und daraus folgt, dass die Anwendung von sowas auf Summen von Vektoren sich mit der Addition im Vektorraum verträgt. Und bei der Skalarmultiplikation genauso. So, was für Rechenregeln haben wir noch? Wir haben noch sowas wie, dass die 1 der Algebra trivial wirken soll. Naja, die 1 der Algebra landet wegen der Rechenregeln für Algebren-Homomorphismen hier bei der identischen Abbildung. Also wirkt die auch wie die identische Abbildung. Okay. Dann haben wir die Verträglichkeit mit der Addition in A, weil Delta sich mit der Addition in A verträgt. Wir haben die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation, weil Delta sich als Algebren-Homomorphismus damit verträgt. Und wir haben die Verträglichkeit mit der Multiplikation in A, beziehungsweise der Hintereinanderausführung im N-Nomorphismenraum, weil Delta ein Algebren-Homomorphismus ist und sich deswegen natürlicherweise auf beiden Seiten damit verträgt. Das heißt, wir haben drei Rechenregeln, die daher kommen, dass Delta ein Algebren-Homomorphismus ist. Wir haben eine Rechenregel, die daher kommt, dass Delta das Einzelelement von A auf die identische Abbildung schickt. Und wir haben zwei Rechenregeln, die daher kommen, dass die Bilder unter Delta Vektorraum-Endmorphismen sind. Jetzt habe ich, glaube ich, alles nochmal ordentlich aufgedröselt gesagt. Dann gucken wir uns die andere Richtung an. Für Gruppen funktioniert das natürlich genauso. So, umgekehrt ist es vielleicht interessanter. Wenn ich mit einem A-Modul anfange, wie kriege ich dann eine Darstellung gebastelt? Also schauen wir uns das an. Sei umgekehrt. Und jetzt definiere ich eine Abbildung und dann muss ich irgendwie sagen, was die tun sollen. Delta von A nach, na, ich bin schon optimistisch, eine Abbildung, jetzt muss ich sagen, worauf so ein Element aus A von Delta geworfen wird. Meine normale Darstellungsschreibweise. Die Darstellung kommt von links. Und das sei eine Abbildung von V nach V. Und das sei folgende Abbildung für alle V aus V. Ich muss jetzt ja für die Vektoren aus V sagen, was Delta von A damit machen soll. Mit Delta von A sei definiert als, na okay, was habe ich zur Verfügung? Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß doch nur, dass V ein A-Modul ist. Das heißt, ich weiß, dass dieses kleine A, bevor es abgebildet wurde, irgendwie wohl definiert, was auf dem Vektorraum gemacht hat. Denn V ist ein A-Modul. Das heißt, ich könnte hier einfach umgekehrt, genau umgekehrt wie oben, sagen, ich definiere das als V unter der Wirkung von dem kleinen A. Natürlich ergeht es nicht, glaube ich. Also das ist, glaube ich, das Naheliegendste, was man machen kann. Und jetzt ist es so wie gerade, nur andersrum. Aber ich schreibe jetzt ein bisschen was an. Denn wir brauchen jetzt ja die Aussagen, also wir müssen jetzt irgendwie aus diesen Moduleigenschaften M1 bis M6 schlussfolgern, dass Delta ein Algebren-Homomorphismus ist. Und zunächst müssen wir uns fragen, warum Delta überhaupt hier landet, also in den Endomorphismen. Ja gut, aber da können wir verwenden, dass die Wirkung von A auf V ja eine Wirkung von V als Vektorraum ist und nicht einfach nur als Menge. Das heißt, so kriegen wir die Verträglichkeit mit der Addition in V und mit der Skalarmultiplikation in V. Und das sind, Moment, das eine folgt aus M5 und das andere aus M6, glaube ich. Okay, was
haben sogar in der Definition gesagt, dass wenn etwas ein A-Modul ist, dass das heißt, dass diese Abbildung Algebren und Homomorphismen
Vektorraum-Endomorphismen bewirkt. Genau. Und ich hatte gerade die Nummer nicht mehr alle im Kopf von den ganzen Rechenregeln, deswegen wusste ich jetzt nicht mehr, ob das N1 und N2 sind oder N5 und N6, aber da können wir gleich nachgucken. Ich meine, ich hatte das so zusammengruppiert, dass es zwei Rechenregeln gab, die zusammengehörten, die einfach nur sagten, ja, das bewirkt einen Vektorraum-Endomorphismus und der Rest war dann die Verträglichkeit mit der inneren Struktur der Algebra.
Das sind AM1 und AM2. Das V plus W unter Sigma A, das gleiche ist V unter Sigma A plus W unter Sigma A.
Okay, das heißt, A-Modul 1 und 2 führen dann dazu, dass wir hier den richtigen Zielbereich haben. Genau. Das war das, was ich nicht wusste.
Vielen Dank. Das ist Verträglichkeit mit Addition von Vektoren und Skalarmultiplikation im Vektorraum.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich wusste nicht mehr, ob die am Anfang oder am Ende standen. AM1 und AM2 bewirken, dass Delta tatsächlich, wenn das Delta einfach nur so behauptet, tatsächlich NKV abbildet. So, und ab jetzt werde ich mal nur A-Modul zur Begründung dran schreiben und das sind dann die anderen Eigenschaften, AM3 bis AM6. Und ich werde aber markieren, was von den Darstellungseigenschaften da jeweils folgt. Denn wir brauchen jetzt ja noch, ne, wir haben jetzt einen richtigen starken Zielbereich und wir brauchen aber noch die Verträglichkeit mit den algebrischen Verknüpfungen links und rechts. Also schlage ich mir ein bisschen Notation. Seien mal gucken, A und B aus A, denke ich mal. Lambda aus A. Und ich brauche jetzt nur einen Vektor, glaube ich, denn. Genau, da wo ich mehr Vektoren brauche, da sind wir schon gleich. Aus V. Gut, da wir die schon gesehen haben, mache ich das kurz, aber ich möchte trotzdem wenigstens ein bisschen was anschreiben. Schauen wir uns die Verträglichkeit mit der Summe in der Algebra A an. Schauen wir also, was passiert, wenn ich einen Vektor abbilde mit Delta angewandt auf A plus B. Ja? Beim algebraischen Homomorphismus, und da sind wir jetzt, ist die Verträglichkeit mit der Addition und der Algebra jetzt die erste Eigenschaft, die wir zeigen. So, nach Definition bewirkt das Bild unter Delta einfach nur, dass wir mit A plus B wirken. Und jetzt kommen unsere A-Modul-Eigenschaften. Die sagen, dass wenn wir mit der Summe von zwei algebraischen Elementen wirken, dass wir dann einfach quasi punktweise die Summe bilden, dass wir also den Vektor V mit A bzw. B abbilden und die Summe bilden. Ja, das ist aber dasselbe, als wenn ich V mit Delta von A abbilde und mit Delta von B und dann die Summe bilde. Und nach Definition der Summenbildung im Endomorphismenraum ist das dasselbe, als wenn ich V mit Delta von A plus Delta von B abbilde. Ich habe also jetzt gezeigt, dass auf jedem Vektor das Gleiche passiert, unabhängig davon, ob ich Delta von A plus B anwende oder Delta von A plus Delta von B. Die beiden Abbildungen haben den gleichen Start- und Zielbereich. Sie machen dasselbe, also sind sie gleich. Dann machen wir das jetzt noch für die Skalarmultiplikation und für die Multiplikation. Okay, was muss ich für die Skalarmultiplikation zeigen? Da muss ich jetzt Delta von Lambda mal A anwenden und das auf V loslassen. Dann gucke ich wieder, was macht das? Na, ich wende dann einfach Lambda mal A an. Das kann ich. Jetzt kommen wieder die A-Modul-Eigenschaften und sagen, naja, das ist einfach Lambda mal das Bild von V unter A. Das ist aber Lambda mal das Bild von V unter Delta von A. Also kann ich genauso rückwärts argumentieren und bekomme V unter Lambda mal Delta von A. Es ist also egal, ob ich zuerst Skalar multipliziere und dann Delta anwende oder ob ich zuerst Delta anwende und dann Skalar multipliziere. Und jetzt kommt die Multiplikation. Wenn ich V habe und dann Delta von A Kringel B drauf loslasse, Kringel war der Name für die innere Multiplikation unserer Algebra, dann heißt das, dass ich A Kringel B in der Wirkung von A auf V auf das kleine V loslasse. Und da hat man sich ja überlegt, bei den A-Modul-Eigenschaften, dass das einfach bewirkt, dass man nacheinander mit A und B wird. Das heißt, hier haben wir die Hintereinanderausführung. Erst kommt A, dann kommt B. Naja, das heißt aber, erst kommt bei V das kleine a, also das Bild von A und H Delta. Und danach wende ich dann auf diesen Vektor, der ja auch wieder in V liegt, Delta von B. Das ist aber dasselbe, als wenn ich auf V die Hintereinanderausführung anwende. Erst Delta von A und dann Delta von B. In anderen Worten, ist es egal, ob ich Delta auf das Produkt A und B anwende oder ob ich Delta einzeln auf A und B anwende und dann die Hintereinanderausführung von A und B verwende. Also ist Delta wirklich ein K-algebraischer Homomorphismus. Wir haben wirklich die Verträglichkeit mit allen Verträglichkeiten. Und hier steht es einmal explizit. Insbesondere können Sie sich dann daraus, auch wenn Sie wollen, für die andere Richtung, die ich so kurz gemacht habe, explizit zusammenpuzzeln, wie das da aussieht. Das ist dann genau das Gleiche. Kreide. So. Alles läuft genauso für Gruppen, nur dass wir weniger Rechenregeln machen. Ich bleibe meinem Prinzip treu, dass ich immer das zeige, was aufwendiger ist. Für Gruppen ist dann immer alles einfacher. Und man muss nur aufpassen, dass man die richtigen Start- und Zielbereiche hat. Wir haben eine kleine Folgerung daraus. Da steht alles. Gruppen habe ich erwähnt. Gab es noch eine Frage dazu? Ist gar nicht zwischendurch geguckt. Gut, war nur einfache Rechnung, ist nichts zu fragen. Gut, das ist sehr in Ordnung. Kleine Folgerung daraus. Spickzettel für später. Kleine Folgerung. Wenn ich eine Darstellung von der Gruppenalgebra KG habe, dann kann ich die einfach auf G einschränken und kriege dann eine Darstellung dafür. Da muss ich einfach nur darauf achten, dass die Einschränkung auf G bijektiv ist. Ansonsten könnte ich da Probleme kriegen. Sei Delta eine Darstellung von KG über K. Deren Einschränkung auf G bijektiv ist. Dann ist die Einschränkung eine Darstellung von G über K. Und das Kochrezept haben wir gesehen, wie man das macht. Und hier sehen wir auch wieder eine Parallele zu G-Modulen und KG-Modulen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir in Kapitel 2 sowas gemacht haben. Wenn ich einen KG-Modul V habe, dann wird es zu einem G-Modul, in dem ich halt geeignet einschränke. Umgekehrt, wenn ich ein G-Modul habe, dann kann ich das quasi ausdehnen auf KG und bekomme dann eine Wirkung von der ganzen Gruppenalgebra auf den Vektor haben. Das ist die Analogie dazu. Das ist genau dasselbe, nur in der Sprache der Darstellung. Das heißt, auch hier habe ich eine Umkehrung. Ich kann mit einer Darstellung von der Gruppe G anfangen und kann die hochheben auf eine Darstellung der Gruppenalgebra. Umgekehrt kann jede Darstellung von G über K zu einer, sollte ich vielleicht schreiben, zu einer Darstellung Algebra erweitert werden oder hochgehoben oder ausgedehnt oder fortgesetzt. Ich schreibe mal fortgesetzt, das finde ich schön. Sagt man das in der Analysis? Funktionen fortsetzen? Ja, ne? Eine Darstellung von KG fortgesetzt werden. Und es geht ganz kanonisch, so wie wir das beim Modulen gesehen haben. Da kann ich jetzt ein bisschen wischen.
In der Analysis sagt man wieder fortgesetzt oder erweitert, oder?
Ich habe beides schon gemacht. Also ich habe erweitern gehört, fortsetzen, hochheben habe ich auch schon gehört, wobei ich das auch aus anderen Kontexten kenne. Ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Wort, aber wir können auch was anderes sagen, wir können auch erweitern. Ich glaube, dass ich fortsetzen mag, weil ich an lineare Fortsetzung denke. Aber da gibt es auch andere Wörter. Es gibt auch Leute, die lineare Ausdehnung sagen. Was wir da also in den Übungen gemacht haben, wenn ich gesagt habe, nehmen Sie doch mal eine symmetrische Gruppe und basteln Sie doch mal los auf einem Vektorraum mit einer konkreten Basis und schreiben Sie doch mal Abbildungsmatrizen und so weiter. Das war das. Ich habe Sie die Darstellung basteln lassen. Und schon greifen wir das konkret in einem Beispiel auf. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das Beispiel kann ich deswegen einfach nicht. Also das mit dem Seil kriege ich noch nicht so intuitiv gelöst. Da kann ich mich jetzt kurz lassen, weil wir das in den Übungen so ausführlich besprochen haben. Wir nehmen nämlich diesen Dreieck und einen dreidimensionalen K-Vektorraum. Ich kann die Gruppe dann natürlich drauf wirken lassen, indem ich die Indizes permutiere. Und jetzt können wir das in der Sprache der Darstellung formulieren. Von G nach GLV. Diejenige Abbildung, also derjenige Automorphismus von V, den ich bekomme, wenn ich auf der Basis so permutiere, wie die Permutation das sagt, und wenn ich das dann linear ausdehne. Da ich die Basisvektoren permutiere, kriege ich auf jeden Fall eine biaktive Abbildung raus, also auf jeden Fall einen Automorphismus und nicht nur einen Endomorphismus, also kann ich wirklich in der GLV. Haben wir in der Übung alles gesehen, da kommen so schöne Permutationsmatrizen raus, bei denen man sofort konvertierbar sind. Natürliche Wirkung meine, schreibe ich nochmal dazu, durch Permutation der Indizes. Also nochmal, die Permutationen sollen die Basisvektoren genauso vertauschen, wie die Indizes das in ihrer Vertauschung vorgeben. Das ist das, was ich hier meine. Und genauso wie man immer sowas sagt wie symmetrische Gruppe auf 1 bis n in der natürlichen Wirkung, so werde ich wahrscheinlich auch hier bei diesen Sachen dann später häufiger mal sagen, ich meine die natürliche Wirkung, ich meine das mit den Indizes. Und wenn wir das machen, dann können wir jetzt halt die Abbildung konkret mit Abbildungsmatrizen beschreiben, so wie wir das in der Übung auch gemacht haben. Was können wir noch machen? Ach so, das nennen wir übrigens Permutationsdarstellung. Das dürfen Sie auch gerne in der Übung benutzen, falls Sie nach Beispielen gefragt werden oder so. Wenn Sie mir sowas hinschreiben wie sei G die symmetrische Gruppe bla und sei V1 bla dimensionaler Vektorraum mit Basis bla, sei Delta die Permutationsdarstellung, dann werde ich wissen, was sie meinen. Dann wird immer das gemeint sein. Ich nehme die Basis, permutiere die, so wie die Gruppenelemente das sagen, mache die nähere Fortsetzung. Gut, das ist eine treue Darstellung. Damit ist gemeint, dass dass V ein treuer Genmodul ist. Das ist diese ganze Sprache, die übertragen wir jetzt auch auf Darstellung. Abbildungsmatrizen haben wir schon gemacht. Insofern brauche ich das, glaube ich, gar nicht wiederholen. Schreiben wir uns dazu, die Darstellung ist treu und das ist ein Vorgriff auf eine Definition, die später kam, wo wir das nochmal ordentlich festhalten, was es bedeutet, dass eine Darstellung treu ist. Überlegen, ob ich das hier irgendwo explizit stehen habe. Genau, das kommt als nächstes, also kann ich einfach auf die linke Tafel verweisen und da ein bisschen wischen. Wir haben ja in den Übungsaufgaben nicht nur solche Abbildungsmatrizen erstellt und uns die angeguckt und Eigenschaften und Geduld. Wir haben ja zum Beispiel auch die Spur ausgerechnet. Auch das kommt dann bald wieder. Das haben wir auch nicht ohne Grund gemacht und nur zum Spaß. Ja, wie gerade angekündigt, möchte ich eine neue Voraussetzung formulieren. Ich mache mal hier so ein Kästchen. Die Voraussetzung heißt G. G in Klammern. Voraussetzung G in Klammern. Und diese Voraussetzung macht folgendes. G ist eine endliche Gruppe, K ist ein Körper und immer wenn ich irgendwelche Vektorräume erwähne, sollen die endlich erzeugt sein. Das soll in dieser Voraussetzung stehen. Sein G eine endliche Gruppe, K ein Körper und wenn Sie das erlauben, dann schreibe ich jetzt einfach und seien alle Vektorräume endlich erzeugt. Also alle auf der Welt. Solange wir hier in dieser Vorlesung miteinander sprechen, soll alles immer endlich erzeugt sein. Ich hoffe, das ist okay. Dann schreibe ich nämlich einfach alle und schränke es nicht ein. In dem Wissen, dass es auch unendlich dimensionale Vektorräume gibt. Aber nicht in dieser Vorlesung. Alle K-Vektorräume endlich erzeugt. Gut, das ist Voraussetzung G. Dann kann ich die jetzt direkt benutzen, um zu definieren, was eine treue Darstellung ist. Das haben wir gerade gesehen. Und dann möchte ich noch definieren, was es bedeutet, dass Darstellungen äquivalent sind. Unter Voraussetzung G eine Darstellung Delta, verzeihen. Ach so, plus 2, 1. Also wenn ich A schreibe, Groß A, soll damit immer noch eine K-Algebra mit den Eigenschaften gemeint sein, die wir die ganze Zeit haben. Ich schreibe dazu plus 2, 1. Die möchte ich nicht verlieren. Sonst muss ich immer A noch einführen. Eine Darstellung Delta über K. Ja, ich schreibe es einfach so. Eine Darstellung Delta von A über K heißt treu, genau dann, wenn der dazugehörige Modul treu ist. Wir haben jetzt ja gesehen, zu einer Darstellung gehört immer so ein Vektorraum, in dessen Endomorphismen-Algebra ich lande. Der ist dann also da und wir haben gerade auch gesehen, dass der dann automatisch zu einem Modul wird für die Algebra. Und da wissen wir, was es heißt, dass man treu ist und das übertragen wir jetzt auf die Darstellung. Das heißt, der dazugehörige A-Modul, den ich jetzt nicht hingeschrieben habe, weil ich ja Start- und Zielbereich hier auch nicht hingeschrieben habe, der soll treu sein. Genauso für Gruppen. Und da haben wir drüben ein Beispiel gesehen. Wir haben da eine treue Darstellung der SYN3 gesehen auf einem dreidimensionalen Vektorraum. Und nochmal zur Erinnerung, und das ist auch wieder die Brücke zu treuer Gruppenwirkung, so wie wir sie so wie wir sie aus der Algebra-Vorlesung kennen. Eine treue Wirkung ist ja einfach nur dadurch gekennzeichnet, dass das Einzelelement der Gruppe das Einzige ist, was die Identität bewirkt. Und das ist das, was wir haben. Okay, was soll es denn jetzt heißen, dass zwei Darstellungen äquivalent sind? Da muss ich jetzt ein bisschen konkreter werden und das formuliere ich auch erstmal nur für Gruppen. Sein Delta 1, Delta 2 Darstellungen von G über K. Und jetzt habe ich ja hier diese Darstellung, die haben Startbereich G und als Zielbereich haben die ja die Automorphismengruppe eines Vektorraums, V1 und V2 werden die gleich heißen, die kann ich jetzt also immer gleich so mit einführen. Ich habe dann zu diesen Darstellungen Modulen V1 und V2 für die Gruppe G, deren Wirkung durch die Darstellung beschrieben wird. V1, V2, deswegen ist es okay, wenn ich schreibe die dazugehörigen Modulen, denn die brauche ich ja, damit ich die Darstellung ordentlich definieren kann. Okay, die Darstellung heißt ein Äquivalent, genau dann. Delta 1, Delta 2 heißt ein Äquivalent. Genau dann, wenn Folgendes gilt. Es gibt einen Vektorraum Isomorphismus von V1 nach V2, der sozusagen mit der Darstellung vertauschbar ist oder damit kompatibel ist. Ich schreibe das mal explizit hin. Es existiert ein Vektorraum Isomorphismus Alpha von V1 nach V2. Und ich möchte kurz bemerken, da alles endlich erzeugt ist, wissen wir jetzt, dass V1 und V2 die gleiche Dimension haben über K. Das ist ja gleichwertig, damit isomorph zu sein. Bei äquivalenten Darstellungen haben wir also immer sofort die Information mit drin, ach so, die Module haben die gleiche Dimension. Und es gibt einen Isomorphismus, der Folgendes kann. Für alle Gruppenelemente gilt, wenn ich zuerst Alpha minus 1 anwende, dann das Bild von G unter der Darstellung Delta 1 und dann Alpha, dann kommt das Bild von G unter Delta 2 raus. Das ist eine Möglichkeit, das hinzuschreiben, sodass man ganz gut damit arbeiten kann. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann, ja?
Könnte man es als kommutierendes Diagramm?
Man könnte das, genau. Wenn man diese Diagrammsprache mag, kann man das so machen. Hier kann man ja offensichtlich das auch so schreiben und es ist Geschmackssache, was man mag. Ich mag das, weil ich dann sofort an Matrizen denke und wie das dann mit Matrixmultiplikation aussieht. Aber man kann das natürlich anders machen. Man kann sich das auch so vorstellen, wenn ich Delta 1 und Alpha hintereinander schalte. Und ich kann nicht wirklich Delta 1 und Alpha hintereinander schalten, aber ich kann das Bild von irgendwas unter Delta 1 und Alpha hintereinander schalten. Dann ist dasselbe, als wenn ich erst Alpha und dann Delta 2. Also ja, dieses Bild von einem kommutierenden Diagramm, das ist nicht schlecht. Es kann nur, Vorsicht, es kann in die Irre führen, wenn man anstatt dieser Bilder die Darstellungen selber benutzt. Also da muss man aufpassen. Aber ansonsten ist das Bild völlig richtig, denn was hier steht, gilt ja für alle Gruppenelemente gleichzeitig. Das heißt, es ist schon irgendwie eine Eigenschaft, die Delta 1 und Delta 2 haben und nicht nur die einzelnen Bilder. Okay, wie auch immer, welche Visualisierung oder welche Rechenregel auch immer Sie gut finden, das ist das, was passiert. Man hat in einem gewissen Sinne eine Verträglichkeit von so einem Isomorphismus, also sowas muss es geben, eine Verträglichkeit von so einem Isomorphismus mit den Darstellungen. Und das ist wirklich schwächer als Gleichheit. Müssen wir gucken, wie wir da gut Beispiele einbauen können, denn das muss man vielleicht auch einmal sehen, das zu glauben.
Mit Ähnlichkeit von Matrizen?
Ja, im Wesentlichen schon. Das ist ein bisschen
müssen ja auch nicht
Tick stärker, glaube ich, genau. Ja.
Machen auch ähnliche Sachen.
Genau, es ist ein Tick stärker, würde ich sagen, so wie es da steht, als Ähnlichkeit von Matrizen, wobei ich bei Ähnlichkeit von Matrizen auch schon verschiedene Definitionen gesehen habe und dann hängt es davon ab, welche man nimmt. Meine ist ein bisschen schwächer. Aber das nächste Lemma zeigt uns genau diesen Zusammenhang und erklärt auch, glaube ich, warum ich diese Sprache wähle und warum das in meinem Kopf so aussieht und ich in Matrizen denke. Das schreibe ich jetzt mal ab und dann müssen wir mal gucken, vielleicht können wir eine Richtung zeigen. Oder vielleicht zeigen wir einfach nur eine und ich sage, die andere geht genauso nur rückwärts, denn das ist das, was in diesem Lemma passiert. Das ist lineare Algebra im Prinzip. Und greift genau das auf, was Anton gerade gesagt hat. Okay, Lemma 3, 5. Das Lemma macht vielleicht auch deutlich, warum man so einen Begriff haben möchte. Also warum man damit rechnen kann, dass man sowas braucht, so eine Sprache. Unter unserer Voraussetzung G wollen wir noch Folgendes haben. Zwei G-Modulen, zwei Darstellungen. Zugehörige Darstellungen Delta 1, Delta 2 und wenn ich das so schreibe, dann ist hoffentlich klar, dass ich meine, dass Delta 1 ein Homomorphismus ist, also eine Darstellung von G in die GLV1 und Delta 2 ist eine Darstellung von G in die GLV2. Und dann brauche ich noch Basen, denn ich will ja gleich Abbildungsmatrizen hinschreiben. Und das mache ich auch einfach so, dass ich mir geordnete Basen B1-Hut und B2-Hut hernehme und dass ich unterstelle, dass dann klar ist, was wohin gehört. Da muss ich jetzt vielleicht nochmal dazu erklären, weil ich nicht weiß, wie oft ich das schon gemacht habe, für die Leute, die nicht bei mir lineare Algebra gehört haben, dass ich immer differenziert habe zwischen Basen und geordneten Basen. Denn eine Basis ist bei mir einfach nur eine Menge und dementsprechend kann ich für eine Basis keine Abbildungsmatrix hinschreiben. Da ist ja nicht klar, in welcher Reihenfolge ich mich auf die Basis wegkommuniziere. Wenn ich die Reihenfolge klar machen möchte, muss ich die Basis anordnen. Und dass es sich um eine geordnete Basis handelt und deswegen um ein Tupel und nicht um eine Menge, mache ich mit so einem Hütchen deutlich. Dann sind gleichwertig. Erste Aussage, wenig überraschend, Delta 1 und Delta 2 sind äquivalente Darstellungen. Und die zweite Aussage ist das, was wir gerade besprochen haben. Die Dimensionen sind gleich. Wir kriegen was, was aussieht wie der Basistransformationssatz. Es existiert eine invertierbare. Ach, Moment, es existiert eine invertierbare Matrix. Ach so, ich habe die Dimension nicht eingeführt. Da ist es ein bisschen nervig. Und es existiert eine invertierbare Matrix T. Über K natürlich, so, das für alle Gruppenelemente gilt. Und jetzt übersetze ich sozusagen das, was wir da oben in Abbildungsschreibweise stehen haben, in Matrix-Schreibweise. Es ist also überhaupt nicht überraschend, dass es gleichwertig ist. Es ist wirklich nur eine andere Sprache. Und wichtig ist, es gibt eine invertierbare Matrix, die das für alle Gruppenelemente kann. Das ist die Analogie zu diesem einen Isomorphismus Alpha, der das für alle Gruppenelemente kann. T minus 1 Stern Abbildungsmatrix für Delta 1 von G bezogen auf B1 Hut. Das ist meine Schreibweise für Abbildungsmatrizen aus meiner linearen Algebra. Ach, stimmt, ich hatte doch mal einen Teil des Skripts sogar in die Pseudo-IP eingestellt, damit Leute, die es nicht kennen, gucken können. Dann ist es ja vielleicht gar nicht so fremd für sie, wie ich dachte. Also, wenn ich die Abbildungsmatrix nehme, bezogen auf die geordnete Basis B1 Hut von V1, für die Abbildung Delta 1 von G, das ist alles wohl definiert, was da steht, wenn ich die von links mit T hoch minus 1 verknüpfe und von rechts mit T, und ich meine hier einfach die ganz normale Matrixmultiplikation, dann soll die Abbildungsmatrix rauskommen für Delta 2 von G für die entsprechend geordnete Basis B2 von V2. Das ist also so ein bisschen wie Basiswechsel, ne? So ein bisschen wie dieser Transformationssatz für Vektorraumhomomorphismen, mit dem Unterschied, dass wir hier den Vektorraum wechseln dürfen. Das ist also ein bisschen größer. Und das ist auch eine meiner Lieblingsübungsaufgaben, aber diesmal in diesem Durchgang habe ich beschlossen, es nicht als Übungsaufgabe zu stellen, sondern ich spreche deswegen kurz. Und ich überlege gerade, die Richtungen sind nämlich im Prinzip gleich, also die Argumentation ist fast gleich, aber was ist denn vielleicht interessanter? Ich glaube, aus A folgt B ist interessanter, weil man nämlich unterwegs ja mit rauskriegen muss, dass die Dimensionen gleich sind und so. Wenn man B hat, kriegt man daraus den Isomorphismus Alpha gebastelt, indem man das T benutzt. Das ist, glaube ich, die einfachere Richtung. Also mache ich aus A folgt B und die andere Richtung ist dann fast das gleiche umgekehrt argumentiert. Sie haben alle so geguckt, als sei Ihnen das alles klar. Aber es sieht auch immer noch klar aus. Gut. Wie versprochen, nulllinear Algebra. Naja, wenn ich ja weiß, dass Delta 1 und Delta 2 äquivalent sind, dann kann ich mir nochmal den Isomorphismus Alpha schnappen, oder? Was wir halt bei der Äquivalenz haben. Also so, dass für alle B aus B gilt, Alpha minus 1 Stern Delta 1 von B Stern Alpha gleich Delta 2 von B. Das ist unsere Äquivalenz. Na, dann kann ich mir doch die Basen schnappen, die ich habe, und kann eine Abbildungsmatrix bauen für Alpha, bezogen auf B1 Hut im Startraum und B2 Hut im Zielraum. Denn das passt ja, der geht von V1 nach V2, so eine Abbildungsmatrix kann ich überbasteln, sagt linear Algebra. Die wird invertierbar sein, weil ich einen Isomorphismus habe. Insbesondere werden dann sofort die Dimensionen gleich und dann kriege ich eigentlich alles geschenkt, was da steht. Gucken wir mal. Also werfe ich linear Algebra drauf und gebe dieser Abbildungsmatrix einen Namen. Und zwar T, naheliegenderweise. Das soll unsere Abbildungsmatrix sein für Alpha. Wir starten in V1 mit B1 Hut, wir landen in V2 mit B2 Hut und seit B aus B fest. Dann kann ich jetzt doch mit der Lina loslegen. Ich schreibe jetzt einfach als Begründung mal Lina. Das ist okay. Sehr viel Lina. Schreibt das mal. Wissen wir. Und das habe ich alles gerade schon gesagt. Alpha ist ein Isomorphismus, deswegen ist die Matrix T invertierbar. Alpha ist ein Isomorphismus, also haben V1 und V2 die gleiche Dimension. Wir wollen diese Matrixgleichung zeigen. Okay, wie kriegen wir die hin? Ich glaube, ich möchte unten beginnen. Also mit der Matrix für Delta 2 von G. G habe ich schon. Also starten wir. Unsere Matrix für Delta 2 von G bezogen auf B2 erhöht. Okay, was kann ich jetzt machen? Einmal kurz gucken. Achso, Delta 2 von G kann ich mit der gleichen, die hier oben steht, die aus der Äquivalenz folgt, ersetzen durch einfach mit zu 1 Stellen Delta 1 Stern Alpha. Also mache ich erstmal nur das, sehr oben. Dann kriege ich eine Abbildungsmatrix für die gleiche Abbildung, nur anders geschrieben. Delta 1, gleiche Basis. So, jetzt kommt wieder Lina in Großbuchstaben. Denn aus der Lina weiß ich ja, dass die Hintereinanderausführung von Abbildungen sich mit der Multiplikation von Abbildungsmatrizen verträgt. Ich muss halt immer nur gucken, wie passen die Basen zusammen. Also schauen wir mal. Kriege ich das Alpha minus 1 bar raus mit einer separaten Matrix? Naja, die Abbildungsmatrix für Alpha minus 1, wenn ich die Basen wähle, ist das Inverse der Abbildungsmatrix für Alpha. Das heißt, da kann ich T hoch minus 1 benutzen und muss halt die Basen in der richtigen Reihenfolge umschreiben. Das heißt, hier ist wieder Lina gefragt. Und dann habe ich da T hoch minus 1 stehen. Als Abbildungsmatrix, die zu Alpha minus 1 gehört. Dann kommt wieder Verträglichkeit mit der Hintereinanderausführung, die Abbildungsmatrix für Delta 1 von G und die schreibe ich explizit hin. Diesmal gehe ich aber von, Moment, Delta 1 ist in V1, also muss ich B1 gut benutzen, ja, das ist richtig. Und gucken wir mal kurz, ob das konsistent ist mit der Matrix davor. T hoch minus 1 ist groß. Die Abbildungsmatrix für Alpha 1, wo ich in B2 gut starte und nach B1 gut gehe, das heißt, dann steht da B1 gut hinten und das ist konsistent damit, dass ich hier in B1 gut starte. Das ist alles richtig. Jetzt bin ich hier. Jetzt will ich dahin noch Alpha hinterschalten, also brauche ich eine Abbildungsmatrix für Alpha. Kein Problem, ich T, ich starte in B1 gut, lande in B2 gut. Und das ist alles schön. War es das schon? Ja, das war's schon. Okay, ich hole mir Tee und wir gucken drauf, warum, also oder ob das stimmt, was ich behauptet habe, dass man die andere Richtung genauso machen kann. Naja, wenn wir mit so einer Gleichung hier anfangen, dann können wir die Matrix T, die hier steht, von der wir ja wissen, dass sie jetzt invertierbar ist, interpretieren als Abbildungsmatrix, das ist auch ein großer Satz in der Lehre. Ich kann jede Matrix immer interpretieren als Abbildungsmatrix von einem Vektorraum in einen anderen mit passender Dimension, wenn ich mir halt entsprechende Basen wähle. Und dann mache ich das einfach hier für diese Situation. Die Größe der Matrix muss ja so sein, dass das zur Dimension von V1 passt, als Startraum. Und dann fummel ich mir das so zurecht, dass ich einen Isomorphismus, und ich weiß dann auch, dass es ein Isomorphismus ist, weil V1 und V2 die gleiche Dimension haben, oder dass ich das zumindest so wählen kann. Und durch die Invertierbarkeit kriege ich, dass eine dazugehörige Abbildung bijektiv sein muss, also kann ich hier wirklich einen Vektorraum-Isomorphismus basteln, nenne ihn Alpha, der zu dieser Matrix T gehört, und von V1 nach V2 geht, fertig. Und die Verträglichkeit kommt dann aus dieser Gleichung von den Matrizen. Das ist also wirklich dasselbe. Und das war Lemma 3.5. Und ich sag mal so, das war die heutige Vorlesung. Nächste Woche gucken wir uns Klassenfunktionen an, da klären sich dann auch noch ein paar Sachen aus der nächsten Serie. Und wenn jetzt gerade keine Fragen sind, dann hören wir auf. Bis nächste Woche.